Liedern und natürlich auch jetzt wieder in diesem Anspiel. Ein junges Ehepaar ist unterwegs, weil der mächtige Kaiser Augustus, der erste Kaiser im Römischen Reich, das befiehlt. Es ging um Steuerangelegenheiten. Das ist uns Deutschen ja nicht fremd und von der Wichtigkeit auch nicht unbekannt. Und es sollten alle sich eintragen, wo sie herkommen. Und auch dieses junge Ehepaar macht sich auf. Das Interessante ist, der mächtige Kaiser, damals der mächtigste Mann dieser Welt, sagt etwas, befiehlt etwas, aber am Ende kommt es nur so, wie Gott es schon immer wollte. Wie Gott es zum Beispiel in Micha 5,1 schon angekündigt hatte, 700 Jahre, bevor es überhaupt passiert ist, wo er gesagt hat, dass der Retter in Bethlehem geboren wird. Gottes Wort erfüllt sich. Das tut es immer wieder. Und wenn wir ehrlich sind, vielleicht auch immer wieder in unserem Leben, wo wir gedacht haben, wie kann das denn sein, dass Gott jetzt meine Situation, mein Leben kennt und da genau reinspricht? Wie kann das sein, dass dieser Gott mich durch und durch kennt und liebt? Was wir aus dieser Geschichte entnehmen können, ist, dass Gott sein Wort hält. Das war nicht einfach. Für das junge Ehepaar war es nicht einfach, sich auf den Weg zu machen nach Bethlehem. Das ist herausfordernd gewesen, gerade in der Schwangerschaft. Aber sie wussten, dass Gott bei ihnen ist. Und ich glaube, und es kam sehr gut rüber, in diesem Anspiel den Perspektivenwechsel. Die gleiche Situation, eine Familie unterwegs, ein junges Ehepaar unterwegs, die einen bewusst mit Gott unterwegs und die anderen wussten, dass es Gott gibt. Aber da durfte in mancher Not gar keine Rolle spielen. Gottes Wort erfüllt sich und ist erfahrbar. Es ist erfahrbar, dass Gott treu ist, dass er gerecht ist. Und gerade in der Not hält Gott sein Wort. Und ich finde es so schön, dass dieses Ehepaar sich aufmacht und dann das kommt, was Gott vorausgesagt hat, nämlich, dass Jesus Christus in Bethlehem geboren wird. Und dass das passiert. Und wir wollen jetzt uns anschauen, was parallel zu dem Ganzen passiert ist, nämlich zu diesen ersten Zeugen von der Geburt Jesu. Wir erfahren, das haben wir vorher schon im Bibeltext gehört, dass da Hirten auf dem Feld waren. Die Hirten lebten damals unter freiem Feld. Es war ein freier Himmel. Sie waren zu dieser Zeit kein angesehener Berufsstand. Der Beruf hatte stark gelitten. David war noch der Hirte im Alten Testament und da war es ein hoch angesehener Beruf. Aber zur Zeit der Pharisäer, zur Zeit von Jesu, waren die Hirten nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie einen guten Ruf hatten. Sie galten als Räuber. Es gab sogar einen Ausspruch von den Rabbinern, kein Stand in der Welt ist so verachtet wie der Stand der Hirten. Sie galten als Räuber, Betrüger. Sie hafteten mit ihren finanziellen Mitteln, wenn irgendein Schaf verloren ging. Und dadurch war das nicht ganz immer einfach, weil da gab es noch Löwen, Wölfe und Bären und sie mussten sie abwehren. Und sie waren zu der Zeit einer der verachtetsten Berufsstände, die es überhaupt gab. Spannend ist, dass die Engel in einer ganz alltäglichen Situation zu diesen Hirten kommen. Es ist gar nichts Besonderes. Sie sind nicht im Tempel zum Beten. Wir erwarten ja oft Gottes Reden, wenn wir irgendwas Geistliches machen. Oder ich habe jetzt gebetet, jetzt muss was passieren. Ich habe Bibel gelesen oder ich war heute mal im Weihnachtsgottesdienst. Jetzt muss was Geistliches passieren. Sondern die Engel sprechen in einer ganz alltäglichen Situation zu diesen Hirten, die auf freiem Felde sind und gerade die Dinge tun, die sie tun, wahrscheinlich sich ausruhen. Was ich schön finde an der Geschichte in Lukas 2 ist, dass sie bereit sind zuzuhören. Und ich glaube, dass das eine Kunst ist, die uns sehr abhanden kommt, nämlich zuzuhören. Was will mir der andere eigentlich sagen? Was fühlt oder denkt der andere? Wir sind immer recht schnell mit Antworten und ja, ich bin immer recht schnell dabei zu erzählen, wie es mir geht, wie ich mich fühle, wie ich die Situation einschätze. Aber bereit zuzuhören, dem anderen einfach mal reden lassen, fühlen lassen. In der Bibel gibt es einen berühmten Vers, da steht, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Zuhören. Die Hirten hören zu in dieser alltäglichen Situation, weil Gott redet. Jetzt haben wir es auch in dem Anspiel so schön gesehen, die wenigsten von uns werden schon mal eine Begegnung mit dem Engel gehabt haben, der klar zu ihnen spricht. Also sicherlich eine schöne Erfahrung, aber ich glaube, die meisten hatten das nicht. Wie spricht denn Gott heute? Gott spricht heute durch sein Wort. Sein Wort hat sich nicht verändert und ist genauso das Fundament des Glaubens, wie es damals schon war. Und das Wort ändert sich auch nicht. Wir denken immer, wir wären besser als Menschen und wir würden besser werden. Wir denken, wir sind schlauer, wir werden älter, intelligenter. Wenn ich jetzt so in die Welt schaue, hat sich eigentlich grundlegend nicht viel geändert. Wir haben Kriege, wir haben Hungersnöte, wir haben Probleme und ich weiß nicht, wie die Weihnachtsaktivitäten die Tage sind. Durchaus kann es herausfordernd sein, mit der ganzen Familie zusammenzukommen zum Thema Probleme. Aber es ist oft manchmal so, dass wir denken, der Mensch wird besser. Ist er das wirklich? Wie sieht es aus in Ihrem, in meinem Leben? Gibt es da auch nicht Herausforderungen? Ist es da wirklich immer alles gut, alles super? Gott spricht heute durch sein Wort und dieses Wort ist unveränderlich und bleibt. Und das auch in der Klarheit. Ich finde es so schön, wie ich es schon angesprochen habe, dass Gott sich diesen Hirten offenbart, die nicht angesehen waren in der Gesellschaft. Wir haben das dann auch im Matthäus-Evangelium, wo diese Magi aus dem Morgenland kommen, die gehen ja erstmal nach Jerusalem in den Tempel, weil sie dort erwarten, da ist der König der Könige zu sehen. Das ist diese menschliche Erwartung. Gott offenbart sich hier bewusst den Hirten, die, die am Rande der Gesellschaft sind, die verachtet sind. Vielleicht geht es uns ja manchmal genauso, dass wir uns fühlen, als ob wir am Rande der Gesellschaft stehen, manchmal am Rande der Familie, vielleicht bei der Arbeit am Rande von den anderen Kollegen nicht unbedingt gern gesehen sind oder im Mittelpunkt stehen. Vielleicht, weil wir krank sind, weil wir verschuldet sind, arbeitslos, vielleicht nicht so produktiv, wie es sein sollte, alt. Vielleicht gibt es manchmal auch gar keinen Grund, es ist nur ein Gefühl. Dieses, man braucht mich nicht und keiner interessiert es, wie es mir geht oder wie ich mich fühle. Gott offenbart sich in der ganzen Herrlichkeit des Herrn. Diesen Hirten, die am Rande der Gesellschaft stehen, um was zu sein. Das finde ich so spannend. Sie sollen die ersten Zeugen sein. Die, die nicht gehört werden, die nicht geachtet werden, sollen die ersten Zeugen sein. Und das ist diese Größe Gottes. Egal was war, auch in unserem Leben, egal wie groß die Baustellen waren, vielleicht das große Versagen, die Krankheit oder die Probleme, Gott kann das gebrauchen, wenn wir es ihm zur Verfügung stellen. Wenn wir sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, was das jetzt alles war und ich habe manche Fragezeichen an mein Leben, aber ich stelle es dir zur Verfügung. Weil dieser Gott, wir werden noch gleich darüber reden, vor der Retter Gott gekommen ist, um zu retten. Auch zu retten vor dieser Bedeutungslosigkeit, die man vielleicht manchmal fühlt oder hat. Aber Gott ist so und er kann alles gebrauchen, egal was schief ging, er kann es gebrauchen. Und wenn man es ihm hinlegt, dann ist es das, was er in wunderbaren, liebenden Händen draus machen kann. Bei diesen Hirten war es Zeugen zu sein. Für was denn Zeugen? Für diese Hoffnung, die in diese Welt kam. Und wir können uns ruhig mal die Frage stellen, warum kam eigentlich Jesus? Ich nenne es immer so schön als Arbeitstitel, die größte Rettungsaktion des Universums. Das können wir sagen, muss ich gerettet werden? Mir geht's ja gut, heute Abend feiern wir vielleicht noch schön, es gibt Geschenke. Ja, ich glaube, dass der Mensch eine Rettung braucht. Ja, und ich glaube, dass Jesus als Retter gebraucht wird. Denn es gibt vieles, was uns unterscheidet von Gott, von Jesus. Die Bibel nennt es Sünde. Aus dem Griechischen Hamartia. Das kommt vom Bogenschießen. Wenn man am Ziel vorbeigeschossen hat, hieß es immer Hamartia. Also man schießt vorbei. Das ist der ursprüngliche Begriff für Sünde. Es ging vorbei. Vielleicht hast du das auch schon in deinem Leben erlebt, dass manche Dinge vorbeigingen, nicht ins Ziel gingen. Und dabei ist völlig egal, ob es ganz knapp war oder kilometerweit, vorbei ist vorbei. Die Bibel ist da ganz offen, sie spricht von Lügen, Betrügen, Stehlen, von vielen Dingen, die uns und andere kaputt machen. Und ich finde es eigentlich so schön, dass die Bibel da auch ehrlich ist. Keiner möchte belogen werden und trotzdem spielt Lüge auch in unseren Beziehungen immer wieder eine Rolle. Keiner möchte betrogen werden und trotzdem ist man empört, wenn man betrogen wird und neigt man vielleicht dazu, manchmal seine Situation besser darzustellen? Und dann spricht die Bibel noch von Ewigkeit, ewiges Leben. Fakt ist, wir werden sterben. Das ist der Fakt in unserem Leben. Das wissen wir alle, wir verdrängen es nur aus unserer Gesellschaft. Werden aber jetzt in unseren Zeiten immer mehr damit konfrontiert, nämlich mit den Schauplätzen des Krieges in unserer Welt. Was kommt denn da? Was kommt da noch? Jesus verspricht, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Der wird gerettet für die Ewigkeit. Ja, und die Bibel ist offen. Sie spricht auch von der ewigen Verlorenheit. Der, der nicht bei ihm ist, der geht wortwörtlich in diese berühmte Hölle. Platz, der nicht schön ist, wo Feuer herrscht. Aber sie spricht auch von Rettung. Und jeder, der das glaubt, ist gerettet. Das ist die Klarheit, warum Jesus in diese Welt kam. Und wir können gern darüber reden, dass Jesus uns Gutes tun soll, dass Jesus mein Leben schön machen soll. Aber darum ging es nie. Jesus kam in diese Welt, um uns zu retten in dieser Finsternis. Und das ist genau sein Auftrag gewesen. Dafür ist er am Ende gestorben, aber auch auferstanden und bietet es jedem, der das möchte, an, dass er glaubt, aber automatisch auch vertraut. Und das Wort Glauben in der Bibel ist ein Beziehungswort. Das heißt, ich glaube ihm. Ich verstehe nicht alles, aber ich glaube ihm. Ich kann manche Zusammenhänge nicht erkennen, manche Fragen habe ich, aber ich glaube ihm. Darum ist er dieser einmalige und wunderbare Retter, der in diese Welt kam. Und wir haben es dann auch, ne? Diese Herrlichkeit des Herrn. Ich finde es so schön, dass diese Herrlichkeit wieder zurückkehrt an diesen Platz. Das war das altgriechische Wort Doxa. Und damit wurde früher im Altgriechischen, in dieser antiken Zeit, der Sternenhimmel beschrieben. Und jeder, der es kennt, der schon mal so, wenn die Lichter aus waren, an den Sternenhimmel gesehen hat, das ist absolut faszinierend. Ne? Man kann gerne anfangen, das zu zählen, aber das wird wahrscheinlich ein längerer Abend. Aber diese Herrlichkeit, die man dort sieht, so wurde das verglichen. Das ist dieses Wort für Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit war 500 Jahre abwesend. 500 Jahre davor war sie im Tempel, verließ dann den Tempel, weil das Volk Gott verlassen hatte und kam dann auf diesem Feld zu den Hirten mit dieser Ruhm und Herrlichkeit. Und das ist das, was die Hirten erlebt haben, was sie gesehen hatten in dieser Zeit. Und sie waren unsicher. Und dann lesen wir es auch, sie fürchteten sich. Sie sind natürlich verunsichert und dann kommt erst mal dieses gute Wort, fürchtet euch nicht. Die Bibel sagt es oft, mancher sagt 365 Mal, in der Bibel kommt es vor, ich habe es noch nicht gezählt, ich bin ehrlich, aber das würde für jeden Tag bedeuten, fürchte dich nicht. Ist es nicht das, was wir gerade auch in unserer Zeit erleben, Angst? Wie geht es denn weiter? Unsere Regierung macht uns manchmal Angst, es fehlt Geld, gut, das bekommen sie ja wieder. Dann passiert vieles in der Welt, was wir nicht erklären können. Und natürlich gibt es dann auch ganz persönliche Erlebnisse in meiner Welt, die ich nicht erklären kann, wo es bei mir drunter und drüber geht. Streit in der Familie, Auseinandersetzung, Perspektivenlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Fürchte dich nicht, sagt Jesus Christus, sagen diese Engel hier. Fürchte dich nicht auch davor, vielleicht mal Jesus eine Chance zu geben in deinem Leben, obwohl vielleicht alles in deinem Leben schon zurechtgelegt ist. Vielleicht denkst du, dein Leben ist klar. Es läuft alles, Ausbildung, man hat seinen Beruf, Familie, vielleicht auch schon sein Haus. Aber es kann schnell passieren, dass das anders geht, als du es geplant hast. Dann kommt Krankheit, dann kommt Not, dann kommen Probleme. Und was Jesus bewiesen hat, nämlich durch das, dass er Mensch wurde, als Gott ist, dass er uns nah sein möchte, dass er uns liebt und dass es ihm nicht egal ist, was aus uns wird. Das ist die Liebe Jesu. Ja, und ich kann es fröhlich sagen, wenn ich die Bibel lese, Jesus liebt dich. Das heißt nicht, dass er immer alles macht, was wir wollen. Das steht auch so nirgendwo. Das wünschen wir uns immer nur. Das heißt nicht, dass immer alles so läuft, wie ich es will. Aber Jesus sagt, ich bin trotzdem da. Ich bin dir nah. Ich bin der, der treu zu dir steht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und darum kam er. Fürchte dich nicht. Hab auch keine Angst vor Jesus, ihn mal beim Wort zu nehmen und zu sagen, ich will dir vertrauen, trotz aller großen Höhen und Tiefen. Und dann kommt dieses Wort des Retters, denn euch ist heute ein Retter geboren, ein Retter. Das war ursprünglich zu dieser Zeit der Titel des römischen Kaisers, der Retter. Das gleiche Wort, Soteria im Griechischen, also die Rettung, der Retter. Das war dieser, der die Menschheit retten sollte. Er war der Brückenbauer zwischen Mensch und Gott und er sollte die Menschheit retten. Ist es nicht das, was wir gerade erleben, wo immer der Ruf wird nach einer starken Regierung, vielleicht auch einen starken Mann, der das Konzept wieder in die Hand nimmt, vielleicht sogar eine starke Frau. Wir sind ja modern heute. Und dann muss er uns retten, die Politik retten, unser Leben retten. Vielleicht ist es ja oft auch bei uns so, ne, dass Menschen uns retten müssen. Der Partner, die Partnerin, Freunde, Familie, Eltern, die Kinder, sie sollen uns retten. Sie sollen uns helfen. Es gibt aber nur einen, der wirklich retten kann und nur einer, der diese Dinge in der Hand hält in dieser Welt. Und das ist Jesus Christus. Retten für die Ewigkeit, aber wir haben das schon erlebt. Gerade in diesem Anspiel fand ich das sehr schön. Josef und Maria waren in der gleichen Situation wie die anderen, aber sie konnten die Situation annehmen in einer großen Dankbarkeit. Warum? Weil sie wussten, Gott ist mit ihnen. In der gleichen Situation, das gleiche Wetter, die gleiche Sonne und trotzdem ganz unterschiedliche Positionen. Aber sie konnten das dankend annehmen, weil sie wussten, Gott geht mit mir da durch. Gott ist mein persönlicher Retter. Interessanterweise war dieses Wort dann des Retters, wurde nie wieder benutzt für den römischen Kaiser, die dann politisch, sage ich mal, stark nächsten 3-4 Jahrhunderte abgebaut haben. Aber was heißt denn mein Retter? Jesus ist mein Felsen, so steht es mal im 1. Korinther. Jesus ist ein Felsen, auf dem ich bauen kann. Ich habe das mit diesem Felsen sehr eindrucksvoll mal erlebt, als ich leichtsinnigerweise im Meer schwimmen ging und beinahe ertrunken wäre. Ich ging bei Flut und Ebbe, Ebbe war es natürlich, man hat es rausgezogen, ich habe das nicht bemerkt, war sehr, sehr leichtsinnig. Bin geschwommen, raus ging super, nur zurück ging es nicht mehr. Und ich habe versucht, zurückzukommen an Land. Und dieses Wasser hat eine unglaubliche Kraft, es hat mich hinausgezogen. Das Spannende war für mich, ich habe alle gesehen am Strand. Ich habe sogar gerufen. Am gewissen Zeitpunkt wusste ich, ich schaffe das nicht mehr und habe um Hilfe gerufen. Es hat mich keiner gehört. Ich konnte alle beobachten, was die machen, Bücher lesen. Ich habe versucht, immer wieder zu stehen, also so ein bisschen den Fuß drunter unter die Sache zu kriegen. Das ging nicht, das war zu tief, das Wasser. Ich habe geschwommen in meinem Leben und habe gemerkt, wie stark dieses Wasser war und wie ich dem Ganzen ausgeliefert bin. Keine Chance. Und vielleicht ist manchmal, was du auch erlebst, dass du manchen Dingen ausgeliefert bist. Keine Chance. Aber was mache ich dann? Ich weiß nicht, was es genau war in meiner Panik und ich habe schon innerlich abgeschlossen, ich habe schon meine Gebete mit Gott gemacht, habe gesagt, das wird wohl nichts mehr, weil ich spürte, wie meine Kraft nachließ beim Schwimmen, kam mir irgendwie der Gedanke, anstatt geradeaus links rum zu schwimmen. Und dann habe ich das probiert, ich hatte nichts zu verlieren in diesem Moment. Tauchen war keine Option, weil ich Angst hatte, dass ich dann nach unten gezogen werde. Und dann bin ich nach links geschwommen und da war so ein Ruck drin, plötzlich wurde ich wie beschleunigt und ich knallte auf einen Felsen. Das tat weh. Das tat richtig weh, die Landung. Aber das war das Beste, was mir jemals passiert ist, an Schmerzen. Ich konnte mich plötzlich festhalten. Und ich habe mich festgekrallt an diesem Felsen mit meiner letzten Kraft. Und wisst ihr, was passiert ist? Dieses Meer hatte gar keine Macht mehr über mich. Es hat immer noch gezogen, es ging immer noch nach draußen. Aber es konnte nicht mich mitreißen, weil der Felsen, an dem konnte ich mich festhalten. Und jetzt vielleicht die Frage an Weihnachten. An was oder an wem hältst du dich fest? An deine Gesundheit, Reichtum, an deiner Schönheit, an deine Beziehungen, vielleicht dein akademischer Stand? Oder ist es Jesus Christus, der Fels, an dem wir uns festhalten können? Und was heißt das denn praktisch, dieser Fels? Es heißt praktisch, dass Jesus uns etwas mitgibt, eine Karte. Das können wir übrigens auch wörtlich nehmen. Auf diese Karte können wir was draufschreiben, nämlich für dieses habe ich jetzt Jesus. Ich gehe in ein schwieriges Gespräch und kann mir die Karte anschauen. Für dieses habe ich jetzt Jesus, mein Fels. Ich habe vielleicht herausfordernde Zeiten in Krankheit und in Angst. Für dieses habe ich jetzt Jesus. Schwierige Zeiten in der Familie. Für dieses hast du jetzt Jesus. Das geht übrigens im Guten wie im Schlechten. Jesus freut sich auch mit uns. Wir müssen ihn nicht erst hervorholen, wenn alles schief geht. Und das ist das, was dieser Fels ausmacht. Jesus ist dabei. Für dieses habe ich jetzt Jesus. Die Hirten hören das, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und was machen sie dann? Sie machen sich auf. Wir haben oft das, dass wenn wir Gottes Wort hören, es nichts auslöst. Schön, schön, Gott liebt mich, ach wunderbar, Gott ist mein Fels und mein Retter, aber es passiert da nichts. Es wird nichts angenommen, vielleicht auch die Herausforderung bleibt aus. Diese Hirten hören das und machen sich dann auf. Sie wollen wissen, ob Gott recht hat. Und das ist genau manchmal die Reise unseres Lebens. Sie wollen wirklich wissen, stimmt das jetzt? Natürlich war das schon sehr hilfreich, dass der Himmelschor gesungen hat und die Engel und die Heerscharen da waren. Das macht Eindruck beim Durchschnittshirten. Aber dieser Weg, wo man sie sich aufmachen, das mussten sie noch entscheiden. Aber sie wollen sich aufmachen und sie wollen das erleben und sehen. Sie wollen das haben, was sie gehört haben. Und es ist oft nicht ein Aufmachen in der Welt. In der Passivität ist meistens noch gar nichts passiert. Und ich möchte mal so ein paar Fragen stellen im Glauben aufmachen. Schon mal überlegt mit Vergeben. Schon mal überlegt mit Versöhnen. Vielleicht gerade wichtig jetzt über die Weihnachtsfeiertage, wenn die Familie zusammenkommt. Schon mal überlegt mit Lieben, im vollen Vertrauen, dass Gottes Wort wahr ist, weil ich mich ihm anvertraut habe, aber auch im vollen Vertrauen, dass ich manchmal den ersten Schritt machen muss, damit was passiert. Wie entwaffnend kann es doch sein, wenn ich dem anderen mit offenen Händen entgegenkomme? Dieses Händeschütteln, was wir seit Corona wieder praktizieren, kommt ja aus dem Mittelalter und sollte zeigen, ich habe keine Waffe in der Hand. Ich habe keine Waffe in der Hand, also die andere Hand sollte nicht auf dem Rücken sein und hinten sollte ein Schwert rauslugen, das hilft gar nicht in der Situation. Aber ich habe keine Waffe in der Hand, ich komme dir völlig friedlich entgegen. Daher kommt dieses Händeschütteln. Und das können wir vielleicht auch innerlich, indem wir anfangen, ich öffne mich. Vielleicht manchen schwierigen Situationen in Liebe, vielleicht auch in Dankbarkeit, wie wir es bei diesem jungen Ehepaar erlebt haben, die gesagt haben, wir sind in dieser schwierigen Situation, es war ja nicht einfach, aber wir wissen, dass Gott mit uns ist, weil er mein Fels ist. Und sie gehen dorthin und sie sehen dann, dass Gott recht hat. Sich aufmachen. Wir denken oft, dass wir Gott erfahren, wenn wir ihn studieren. Das ist noch nie so passiert. Gott ist erlebbar, wenn man ihm vertraut. Gott ist nicht erfahrbar, wenn man ihn studiert, sondern ist erlebbar, wenn man ihn vertraut. Wenn man sich aufmacht und gerade in schwierigen Zeiten sich ihm anvertraut. Und sie gehen dorthin und begegnen Maria und Josef und sie sagen das weiter, was Gott ihnen mitgegeben hat. Danach treten die Hirten gar nicht mehr auf. Aber es war unglaublich wichtig, dass sie dort waren. Denn wir lesen auch, Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Ich möchte ganz kurz auf Maria eingehen. Es ist ein spannendes Familienverhältnis, durchaus. Am Anfang wollen sie Jesus immer wieder zurückrufen und sagen, Jesus, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben mit dem Messias, die Familie. Am Ende muss er erleben, wie Jesus einen ungerechten Prozess hat, wie er gegeißelt wird von den Römern und am Kreuz stirbt, den damals schlimmsten Tod, den es damals so als Hinrichtung gab. Und das hat die Mutter mit ihrem Sohn auch erlebt. Das wollen wir gar nicht kleinspielen. Aber sie wird in diesem Moment auch gestärkt, weil sie weiß, da steckt mehr dahinter. Auch Maria brauchte manche Momente, wo sie das glauben konnte oder auch nicht, manche Herausforderungen. Aber es ist das passiert. Dieser Retter war da, ist aufgetreten und Maria wurde gestärkt. Und das brauchen wir. Wir brauchen manchmal die Stärkung durch ein gutes Wort. Auch das ist Zeichen des Evangeliums, weil die Bibel ermahnt uns, erbaulich zu sein. Destruktiv ist heute alles und negativ ist auch alles. Ich sage es an dieser Stelle gerne, ich gucke ungern Nachrichten, weil es eigentlich zu 99% negativ ist. Und es ist nicht erbaulich, also ich fühle mich nicht wohl, wenn ich das angeguckt habe. Da gucke ich lieber die Weihnachtsgeschichte. Und dann ist es oft vorbei und dann fühlt man sich geknickt. Und dann ist die Bibel erbaulich und sagt, ich bin ja trotzdem da, ich gehe mit dir durch dieses Leben. Und genau das ist die Botschaft, die die Hirten haben. Meine Frage ist an uns, welche Botschaft haben wir denn in diesen Tagen? Schenken ist was Tolles. Aber es ist eine Botschaft voll Hoffnung, Liebe, Zuversicht, voller Wissen, dass da jemand ist, der die ganze Sache in der Hand hält und vor allem mich unendlich liebt. Und wir können uns nochmal auch in diesem Moment vielleicht, in diesem Moment fragen, was ist Weihnachten für uns? Ärger mit Geschenken, Stress mit Heiligabend und den Feiertagen oder vielleicht das ins Bewusstsein rücken, woran wir an diesen Tagen gedenken, nämlich dass Gott seine ganze Liebe in diese Welt ausgeschüttet hat. Der Fels Jesus, der jetzt da ist. Die Hirten kehren zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, was er ihnen gesagt worden war. Sie haben etwas erlebt, weil sie sich aufgemacht haben, nämlich dass Gott sein Wort hält. Und das ist nicht immer einfach. Es gehört was dazu, dass ich in Bewegung gerate. Aber es ist genau das, um was es geht. Sich mal einen Ruck geben, auf Gott zugehen und ihn machen lassen. Was sie dann am Ende tun, ist loben und preisen. Loben und preisen, vom Alter her, Tum her, von der Sprache her, ist eigentlich bekennen und bejahen. Ja, du bist Gott. Ja, du hattest das immer in der Hand. Und ich möchte einladen und Mut machen, vielleicht gerade die Tage zu nutzen, wie stehe ich denn zu diesem Gott? Wie stehe ich denn zu Jesus Christus? Das vielleicht anzunehmen, wie er zu mir steht, nämlich in seiner unendlichen Liebe als Retter. Die Rettung anzunehmen, ihm zu vertrauen und dann dessen Anspruch zu nehmen, was ich schon angesprochen habe. Für dieses, was jetzt kommt, für jeden Tag, habe ich Jesus. Ich möchte zum Abschluss beten. Danke, Herr Jesus Christus, für deine Treue, für deine Liebe. Danke, dass wir heute daran gedenken dürfen, dass du diese Weltrettungsaktion gestartet hast. Du bist in diese Welt gekommen, um zu retten. Und ich bitte dich, dass wir anfangen, dich ernst zu nehmen, dir zu vertrauen, Ja zu sagen zu diesem ultimativen Ja, was du schon immer zu uns hattest, und dir nachzufolgen und eben auch dessen Anspruch zu nehmen, für dieses jetzt habe ich Jesus. Und es ist egal, wie groß oder klein das ist, dein Wort zählt, deine Größe ist da, weil du größer bist als alles andere. Danke für deine Treue, danke für deine Liebe und danke für die Klarheit deines Wortes, was heute noch absolut aktuell ist. Amen.